Deutschlandfunk Interview.
Professor Jens Südekum ist Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Düsseldorf, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und außerdem Mitglied der SPD. Ich hatte die Gelegenheit, am Abend mit ihm zu sprechen und meine erste Frage an ihn war, was liegt da vor uns, ein Sparhaushalt oder ein Zukunfts- und Investitionshaushalt?
Also Sparhaushalt ja oder nein, das ist alles ein bisschen eine Frage der Perspektive. Wenn man es vergleicht mit den ursprünglichen Planungen, die Christian Lindner mal vorgelegt hat, das waren ungefähr 450 Milliarden Ausgaben im Bundeshaushalt, dann sind ja jetzt für das Jahr 2025 481 Milliarden ungefähr rausgekommen. So gesehen ist es kein Sparhaushalt. Wenn man es dann aber wieder vergleicht mit dem Haushaltsvolumen von 2024, da haben wir ungefähr 489 Milliarden, haben wir eben doch einen leichten Rückgang. Wenn wir jetzt sagen, wir hätten im Haushalt 25 einfach nur so eine Art Inflationsausgleich gemacht, also das Haushaltsvolumen ungefähr 2% gesteigert, hätten wir eigentlich rund 500 Milliarden haben sollen. Jetzt sind es eben nur diese 481, das ist also ein leichter Sparkurs.
Da würde Finanzminister Lindner sagen, ein guter Mittelweg.
Es ist auf jeden Fall so, dass makroökonomisch jetzt vom Bundeshaushalt eine eher restriktive bremsende Wirkung auf die Konjunktur ausgeht, kein Impuls. Also von daher ist es tatsächlich jetzt nicht so ein schlimmer Sparkurs, wie zwischenzeitlich mal zu befürchten war. Aber es ist schon noch ein kleiner Sparkurs. Und zu den Rekordinvestitionen, das ist natürlich schon richtig. Nominal sind sie stark angestiegen. Es ist eben so ein bisschen die Frage, reicht das aus, gegeben, was wir eigentlich bräuchten in Deutschland und auch im Vergleich zu den Investitionsniveaus, die anderswo in anderen Ländern gemacht werden. Also insofern ist es hier ein bisschen ähnlich. Da hat schon ein Aufwuchs stattgefunden, aber es ist wahrscheinlich immer noch nicht der große Wurf, also das, was wir tatsächlich in Deutschland bräuchten.
Schauen wir mal diese Komponente der Wachstumsinitiative an. War ja vor allem der FDP und auch der SPD ganz wichtig. Darunter fallen bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, die investieren. Die Maßnahmen für niedrigere Strompreise, die werden verlängert. Es gibt Anreize für Menschen, die Überstunden machen oder in der Rente arbeiten zusätzlich. Ein Steuerbonus für ausländische Fachkräfte ist geplant. Die Bürokratie soll weiter abgebaut werden. Die Bundesregierung rechnet mit einem Wachstum von 0,5 Prozentpunkten mehr. Der BDI sagt, er rechnet mit marginalen Wachstumseffekten. Und auch der DIHK sagte, das wird das Ruder nicht herumreißen. Was denken Sie?
Also zunächst mal muss man sagen, dass diese Zahl, die 0,5 Prozent, nicht jetzt aus der Luft gegriffen sind. Also da wurde schon sehr ernsthaft versucht, jede einzelne Maßnahme, es sind insgesamt 49 Maßnahmen, wirklich auch zu simulieren in Modellen, was kommt dabei raus und wie viel würde das Wachstum dadurch steigern. Und so ist man eben auf diese Zahl gekommen. Ich würde sagen, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass diese Projektion 100% stimmen muss. Also es kann am Ende auch weniger werden. Es kann auch sein, dass diese Wachstumseffekte erst etwas später kommen und nicht schon im Laufe des nächsten Jahres. Und sollte das so kommen, dann ist so gesehen hinten raus der Bundeshaushalt auch zu optimistisch kalkuliert. Also in dem Fall könnte es also sein, dass dann im Laufe des Jahres 25 nochmal nachgebessert werden müsste mit einem Nachtragshaushalt.
Mhm. Dann schauen wir uns mal dieses Instrument der globalen Mindereinnahme an, die ja im Haushaltsentwurf auch implementiert ist. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, das kennt man. Ungewöhnlich ist aber die Höhe mit 17 Milliarden Euro. Die soll jetzt nochmal um 9 Milliarden Euro reduziert werden. Die CDU-Opposition, die befürchtet Kürzungen in Förderprogrammen. Sie auch?
Das befürchte ich ehrlich gesagt nicht, denn das ist eigentlich eine sehr elegante Maßnahme, die dort getroffen wurde. Also entweder gelingt es, diese globale Minderausgabe, die GMA, jetzt noch von aktuell 16 auf vielleicht 8, 9 Milliarden zu kürzen. Da gibt es ja jetzt ein paar konkrete Prüfaufträge. Da geht es um Gelder, die noch bei der KfW liegen, ob man die jetzt wieder in den Haushalt nehmen kann. Das ist juristisch alles so ein bisschen strittig. Das wird geprüft. Es sollte diese Prüfung ergeben, dass das so nicht geht und diese globale Minderausgabe bei 16 Milliarden bleiben sollte, gibt es immer noch als Rettungsnetz quasi die Möglichkeit, dass wenn man später feststellt, dass dieser Haushaltsplan so nicht zu halten ist und man im Haushaltsvollzug in ein Defizit gerät, dann gibt es noch ein etwas verstecktes Konto, nämlich das sogenannte Kontrollkonto der Schuldenbremse, was man dann noch anzapfen kann. Ja, das ist so ein bisschen an Sicherheit.
Also ein Nebenhaushalt sozusagen.
könnte man so sagen. Also das Konto ist gut gefüllt, weil in den Jahren 2014 bis 2019 die Schuldenbremse immer sehr stark übererfüllt wurde. Das waren ja die Jahre der schwarzen Null. Von daher schlummern knapp 50 Milliarden Euro sozusagen als Buchung auf diesem Konto. Und man darf dieses Geld nicht einfach so verplanen. Aber wenn sich im Haushaltsvollzug herausstellt, dass man in ein Defizit rutscht, dann kann man quasi dort Abbuchungen vornehmen. Und das darf man vielleicht jetzt nicht sozusagen so anvisieren, dass man genau das plant. Aber sollte es so kommen, dass man diese globale Minderausgabe so gesehen nicht schafft, dann gibt es da so gesehen noch ein Sicherheitsnetz.
Eine Idee der Koalition ist auch, Zuschüsse an die Autobahn GmbH und die Deutsche Bahn nicht als Zuschuss, sondern als Kredit zu gewähren, was dann nicht auf die Schuldenbremse einzahlen würde. Das soll ebenfalls noch rechtlich geklärt werden. Der Finanzminister hat da offenbar auch Bedenken. Wäre das Ganze seriös oder ein Taschenspielertrick?
Also ein Taschenspielertrick ist es auf keinen Fall. Es ist die Frage, ob man eine solche Operation als finanzielle Transaktion werten kann. Die steht ja im Grundgesetz auch wörtlich so drin. Und es ist eben jetzt hier nur die Frage, ist ein Darlehen etwa an die Deutsche Bahn, das dann eben die Deutsche Bahn auch in der Zukunft tilgt und Zinsen versieht, ist das eben eine solche finanzielle Transaktion? So eine Operation mit einem Darlehen gab es noch nicht. Deswegen wird das jetzt eben rechtlich geprüft. Und natürlich würde man oder könnte man das auch nur machen, wenn diese rechtliche Prüfung eben ergibt, dass das in Ordnung ist.
Hört aber sich trotzdem mal irgendwo nach Trickserei an, oder?
Ja, sagen wir mal so, die Alternative wäre gewesen, wenn man diese Operation von vornherein gelassen hätte, dann hätte man tatsächlich einen strikteren Sparkurs, also tatsächliche Kürzungen vornehmen wollen. Dann muss man natürlich auch sagen, wo man das dann im Zweifelsfall gemacht hätte. Ja, und ich finde diese Operation, wenn man quasi jetzt Kürzungen wie jetzt beim Haushalt 24 zum Beispiel beim Thema Agrardiesel und dann plötzlich das ganze Land in Unruhe ist, weil dann eben tatsächlich eine konkrete Kürzung beschlossen wurde, das konnte eben jetzt vermieden werden. Und nochmal, das wird natürlich nur gemacht werden können, wenn es auch juristisch sauber ist. Und das wird eben jetzt gerade geprüft.
Herr Südekum, SPD und Grüne konnten sich nicht durchsetzen mit der Forderung, wegen der Ukraine und dem Hochwasser in Deutschland den Notstand zu erklären und die Schuldenbremse ein weiteres Mal auszusetzen. Ein Fehler?
Ich glaube, es war richtig, nicht diesen Notlagenbeschluss zu ziehen. Denn die Notlage kann man nur ziehen, wenn eine unvorhergesehene Situation eintritt, die sich der Kontrolle des Staates entzieht. Und dieses Argument, jetzt mehr als 2 Jahre nach Kriegsausbruch und auch lange Zeit nach der Flut, jetzt sozusagen noch zu bemühen, das ist schon juristisch etwas heikel. Und da hätte ich auch die Befürchtung, dass das in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht wieder gescheitert wäre. Also ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, dass man das nicht gemacht hat. Das kann man nur eventuell im Laufe der Zeit noch machen, wenn wirklich eine neue Situation eintritt. Also beispielsweise Donald Trump gewinnt die Wahl und kündigt an, dass er die NATO verlässt. Das wäre ja wirklich ein Schock, ja, und in dem Moment müsste man auch sofort handeln. Dann würde ich sagen, könnte man diesen Notlagenbeschluss ziehen, aber nicht mal eben einfach so.
Insgesamt würden Sie also sagen, alles richtig gemacht?
Es ist eine respektable Einigung. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich auch flexibler gezeigt, als ich das erwartet hatte. Denn das, was Sie jetzt Tricks genannt haben, also sagen wir mal, die sehr flexible Handhabung der Schuldenbremse, also letztlich, dass man alle erlaubten Register auch zieht, das hätte ich vielleicht so nicht erwartet. Er hat ja sehr stark gebellt, dass er eben priorisieren, kürzen will, aber er hat eben letztendlich nicht gebissen. Und eigentlich makroökonomisch ist es eigentlich auch ganz gut so, dass das nicht passiert ist.